Good afternoon, ladies and gentlemen. From the flight deck, captain speaking. My name is Noordam, and I'd like to welcome you on board of this brand new Airbus A321neo flight towards Amsterdam. It's a little bit past our scheduled departure time. We arrived a little bit later than expected, but we're doing our utmost to bring this aircraft as soon and safe as possible towards the airport of Amsterdam. Flight time today, 55 minutes, and on behalf of the entire crew, I sincerely hope you enjoy this flight in this beautiful new aircraft. Thank you.
Das ist der Kapitän unserer Folge, Michael Noordam. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Er hat das Kommando auf diesem besonderen Flug KL1778. Die wichtigsten Infos waren schon mal zu hören. Heute geht es von Berlin nach Amsterdam mit dem ganz neuen A321neo von KLM, dem ersten in der Flotte der niederländischen Airline. Ihr hört in dieser Folge auch den Deutschlanddirektor von Air France KLM. Ich verspreche euch, das wird ein interessanter Podcast.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
Schön, dass ihr dabei seid. Das war ein echter Paukenschlag, als KLM vor ein paar Jahren bei Airbus den A321neo bestellt hat. Denn bis jetzt bilden die Boeing 737 und die Embraer Jets das Rückgrat der Kurz- und Mittelstrecke. Die Boeing wird aber jetzt nach und nach verschwinden. Noch in diesem Jahr erhält KLM drei weitere A321neo. Der 16. September war also der Start für den Airbus in der Europaflotte. Unsere Maschine trägt den Namen Swallowtail, also Schwalbenschwanz. Kenner wissen, das ist ein Schmetterling. Die Maschine hatte an dem Tag einiges zu tun. Morgens ging es von Amsterdam nach Kopenhagen und wieder zurück, dann weiter nach Berlin und wieder zurück zum KLM-Drehkreuz. Und für den letzten Flug hob der neue Airbus dann nochmal nach Stockholm ab. Aber wir starten in Berlin. Der erst Ende August ausgelieferte A321neo ist in Berlin Richtung Niederlande gestartet. Mit an Bord waren auch einige Vielflieger, die KLM auf diesen Flug eingeladen hat. Einer war Martin Wolter. Hier schildert er seine ersten Eindrücke vom neuen Flottenmitglied.
Also das Flugzeug ist schon wirklich spitze. Was man sofort gemerkt hat, ist, wie wahnsinnig leise das ist im Vergleich zu der 737 zum Beispiel. Ansonsten das Beleuchtungskonzept ist auch richtig toll. Dieses Blau passt richtig schön, ist harmonisch abgestimmt mit dem Rest von der Kabine. Und das Ganze macht einen wahnsinnig guten Eindruck.
Nach der Landung in Amsterdam gab es dann einen Crewwechsel. Die Mannschaft, die uns geflogen und betreut hat, ist von Bord gegangen, genauso wie die Crew, die nach Berlin geflogen ist. Da merkt man, dass jetzt so schnell wie möglich viele Crews fit gemacht werden für das neue Muster. Und mit Kapitän René de Vries, der das Flugzeug zum BR gesteuert hat, habe ich dann noch kurz gesprochen. Er hat die letzten 12 Jahre den A330 geflogen und ist jetzt ganz happy über den A321.
It's fantastic. It's just a lot quieter and a lot more fuel efficient. So it's a beautiful aircraft.
Leise und effizient, das gefällt dem Kapitän. Die Umschulung vom Langstrecken auf das Kurzstreckenflugzeug ging für ihn auch sehr schnell.
If you have to do like a full type rating course, it takes about 5 to 6 weeks before you can fly on this aircraft. But for me, because I'm from the A330 to the A321, for Airbus is perfect. So it's only, I think, 7 days. And then I had to do like an internal KLM course, which is another 7 days. So in total, I think about 14 days.
Und auch wenn sich die Cockpits des A330 mit den Cockpits der A320-Familie sehr ähnlich sind, Kapitän de Vries wird erst einmal ausschließlich in Europa unterwegs sein.
Yeah, within KLM for now, officially we're only allowed to fly the A321, so one aircraft type. But maybe hopefully in the future this will change, but we'll have to see.
Wir haben also den neuen A321neo verlassen und im Airport von Amsterdam hatte ich dann die Möglichkeit, mit Karl-Erik Schellemann zu sprechen. Er ist der Deutschlandchef bei Air France KLM und ich wollte zuerst einmal von ihm wissen, wie fühlt es sich an am Tag der Indienststellung eines neuen Musters, denn so oft kommt das ja noch auch nicht vor.
Ja, super. Es ist sowieso super, um eine neue Flugzeugtype zu haben. Das ist seit langem, dass wir das nicht gehabt haben. Und wir haben gerade die erste Flug gehabt zwischen Berlin und Amsterdam. Ich muss sagen, ich war super beeindruckt von dem neuen Flugzeug. Es sah super schön aus. Alles war natürlich nagelneu. Aber ja, es gibt manche Sachen an Bord, das echt die Next Level ist.
Das Flugzeug wurde ja ausgeliefert in Hamburg-Finkenwerder am 27. August. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
Ja, wir haben viele Testflüge gemacht, nur um zu sagen, dass es macht, was wir gedacht haben, dass er macht. Dus viele Piloten hebben dat gebraucht. En nu om jeden te trainen. Man kan het natuurlijk op een simulator maken. Maar man moest het zelf ook zien. Dus in die laatste twee weken was het echt voor die piloten, voor die cabinepersonaal, dat jeder dat ziet, wie es wirklich aussieht. Wir haben manche Testflüge auch gemacht nach Aarhus in Denmark. Und jetzt war dann die erste Flug, die wir gemacht haben. Es gab auch ein großes Event, die wir hatten in die Niederlande. Für die Großkunde, die wir dort haben, dass sie auch die Flugzeuge sehen können, von wie es aussieht am Boden.
Die Crews werden hier in Amsterdam ausgebildet. Das heißt, es gibt auch einen neuen Simulator für dieses Muster?
Genau so, exakt. Und das ist eine ziemlich große Umschulung, die Piloten und die Kabinenpersonal machen müssen, weil es echt total nagelneu. Natürlich, wir haben Airbus-Flugzeuge in die Flotte haben wir gehabt, aber hauptsächlich haben wir auch Boeing-Flugzeuge und es ist doch eine Umschulung, die man machen muss, um von Boeing nach Airbus zu gehen. Dus es gibt eine Simulator, es gibt auch Theorie, die man folgen muss, um echt die Schritt zu machen nach der Airbus-Flugzeuge. Im Cockpit, die Piloten und auch bei die Kabinepersonal.
Dann jetzt die alles entscheidende Frage. KLM ist ja eine Airline, die sehr Boeing geprägt ist. Warum der Schritt hin zum A320, A321?
Das ist scheinbar eine ganz einfache Entscheidung, nur weil das totale Paket viel, viel besser war. Die Produkte waren gut, die wirtschaftliche Paket war ganz interessant und die Airbus ist echt ein ganz schönes Flugzeug, die A321neo. Das ist, war alles, ein bisschen alles zusammen und wie gesagt, die Entscheidung ist vor vier Jahren getroffen. Und das war scheinbar eine einfache Entscheidung zu machen. Obwohl es natürlich immer wehtut, wenn man jahrelang mit Boeing war, dass man jetzt dann die kleine Schritt macht von Boeing nach Airbus. Weil wir haben natürlich auch noch Boeing-Flugzeuge. Wir haben die 777, wir haben die 787. Es ist nicht so, dass wir rein übergegangen sind nach Airbus.
Aber das heißt schon, dass das Management entschieden hat, zumindest kurz Mittelstrecke, ist der A321 das bessere Flugzeug, zumindest für KLM.
Das stimmt.
Damit verbunden sind ja immense Umschulungskosten ja auch, logischerweise, wenn man von einer Boeing dann auf einen Airbus rübergeht. Aber das ist dann in der Rechnung, spielt das jetzt nicht die große Rolle?
Das stimmt. Das hat man natürlich alles mitgenommen. Die ganze Rechnung, was es kostet, was ein neues Flugzeug kostet, was wir denken, dass die Kunden wollen. Wie sieht das alles aus für die nächsten Jahre? Wie sieht es aus von der Nachhaltigkeit? Wie sieht es aus von das Lärm von die neuen Triebwerke? Wie sieht die Umschulung aus? Aber auch, wie denken wir, dass die Piloten und die Kabinepersonal das neue Flugzeug sehen? Und das alles zusammen, haben wir gesagt, das denken wir, dass die Airbus A321neo für uns für die nächsten Jahre der beste Flugzeug ist.
Ist ja ein sehr leises Flugzeug, hat man vorhin auch wieder direkt gemerkt. Spielt das hier gerade am Flughafen Amsterdam auch eine wichtige Rolle für Sie, weil die Regierung ja hier schon sehr aufpasst, was Lärm angeht, Umweltbelastung für die Anwohner. Also auch das ein Entscheidungsgrund gewesen?
Sie sind gut informiert.
Ich sollte das beruflich machen, ne?
Genau. Das stimmt, aber lassen wir ganz ehrlich sagen, es ist nicht nur Schiphol. Ne? Es gibt auch viele andere Flughäfen in Europa, die auch Probleme haben mit der Umwelt, Probleme haben mit Lärmschutz. Dus ja, voor ons is Schiphol natuurlijk de grootste en de wichtigste. Maar we zijn niet de enige in Schiphol. Dat ziet man ook bij andere Flughäfen in Europa. Dus dat had zeker een rol gespeeld. En wat we zien, wat we horen, wat gemessen is, dat die Lärm ungefähr 50% weniger is wie die andere Flugzeuge, die we hadden. Dus dat is echt een richtige Unterschied.
Jetzt sind wir gerade aus Berlin gekommen. Warum ist Berlin eines der ersten Ziele?
Das ist nicht so schwierig. Es gibt zwei Gründe. Erster Grund ist, Deutschland ist für KLM oder für Air France KLM ganz, ganz wichtig. Es ist eine der wichtigsten Wirtschaften, der wichtigsten Länder, die wir haben innerhalb von Europa. Und dann innerhalb von Deutschland ist Berlin weit weg der wichtigste Station, die wir haben. Wir fliegen bis zu 8-mal täglich zwischen Berlin und Amsterdam, bis zu 6-mal täglich zwischen Berlin und Paris. Und unser Partner Delta Airlines fliegt auch noch täglich zwischen Berlin und New York. Das, die große Ganze ist für uns Berlin der große, der wichtigste Station, die wir in der wichtigste Land Deutschland haben.
Wie viele A321neo wird KLM am Ende haben?
Das ist eine gute Frage, wo ich keine echt exakte Antwort auf geben kann. Warum? Wir haben zusammen mit unserer Schwesterfirma Transavia Niederlande und Transavia Frankreich 100 konkrete Flugzeuge bestellt. Das kann A321neo sein oder der etwas kleinere A320neo sein. Nebenbei haben wir auch noch 60 Optionen gekauft, wieder für die A320neo oder 321neo. Aber das ist für KLM und auch für Transavia Frankreich und für Transavia Niederlande. Wir müssen noch schauen innerhalb von die nächsten Monate und Jahre, wie viel geht nach KLM, wie viel nach Transavia. Und brauchen wir die 320 hauptsächlich oder die 321neo? Und was ist der Unterschied? Die 321neo hat 227 Plätze. Die A320neo hat 180. Das ist doch ein bisschen ein Unterschied.
Dann würde ich nochmal, wenn ich Sie gerade schon mal am Mikrofon habe, nochmal so eine andere Frage stellen, wenn wir auf den deutschen Markt blicken und auf Ihre Konkurrentin Lufthansa. Da sehen wir ja, die geht ein bisschen anders vor. Da gibt es die Lufthansa Mainline, dann gibt es die Lufthansa City Line, dann die Lufthansa City Airlines, die jetzt neu gegründet wurde. Auch sollen einige Flüge, so wie ich es verstanden habe, von Discover mitgeflogen werden. Zubringerflüge an die Hubs in München und Frankfurt. Dann auch die Air Baltic, die ja auch noch eine größere Rolle spielen wird im kommenden Jahr als Wet Lease Partner. Also das wirkt auf mich ein bisschen wie ein anderes Geschäftsmodell. Sie haben KLM und die Cityhopper. Mit dem Konzept fahren Sie gut?
Sind wir auch super zufrieden mit. Und ich kann nicht genau beurteilen, wie die Richtung ist oder warum Lufthansa diese Strategie ausgewählt hat. Ich kann nur sagen, dass wir super zufrieden sind mit KLM und die KLM Cityhopper Modell vielleicht, dass die Hintergrund etwas anders ist, weil die KLM Cityhopper waren damals eine Zusammengang von zwei Fluggesellschaften, NLM und Netherlands in die Vergangenheit, das ist KLM Cityhopper geworden, aber das ist ein totaler Unterteil von KLM. Und was meine ich damit? Als wir schauen nach die Piloten zum Beispiel, die haben eine Karriereplanung. Die Karriereplanung fängt an bei der kleinste Fluggerät, das ist die Embraer bei Cityhopper. Und dann geht man weiter nach die 737 oder die A321neo und die Airbus A330. Das geht dann weiter nach die 787. Und dann am Ende, der größte, die wir haben, ist die 777. Das ist völlig integriert. Ist auch die gleiche Tarifvertrag, die wir haben. Und wir sind super zufrieden damit, weil es ist klar für jeden. Es ist totale Ruhe, ob man bei KLC oder KLM, das ist egal, das ist gleich. Und es gibt keinen Streit innerhalb von der Firma, auch keinen Streit mit den Gewerkschaften. Das finden wir in den Niederlanden vielleicht etwas besser, dass es Konsensus gibt und dass es Klarheit gibt, wie wir damit weitergehen. Wie andere Fluggesellschaften und in andere Länder das machen, kann ich nicht so gleich beurteilen, aber bei mir kommt es über als komplex, schwierig. Es kann zu Streit leiden.
Wir hören es aus dem deutschsprachigen Raum, dass das Geschäft ganz schön unter Druck ist. Also der asiatische Markt extrem unter Druck, auch weil ja europäische Fluggesellschaften aus der EU einen Umweg fliegen müssen nach Asien. Andere Fluggesellschaften müssen das nicht. Dann hören wir auch, dass der Nordamerika-Markt ganz schön unter Druck ist, weil amerikanische Fluggesellschaften nicht nur die großen Hubs anfliegen, sondern auch Flughäfen wie Mailand anfliegen, sogar Mallorca anfliegen. Also die haben ihr Geschäftsmodell schon deutlich geändert. Spürt KLM das auch, dass da der Markt etwas rauer geworden ist?
Ich glaube, die Entwicklung, die wir sehen von Amerika aus oder von Asien aus, ist nichts Neues, ist nichts anderes. Weil ich glaube, dass die große Fluggesellschaft das immer gemacht haben. Und was meine ich damit? Wenn es nicht so viele Passagiere gibt zwischen zwei Städten, dann versucht man über eine Hub zu fliegen. Das Hub kann sein wie wir in Amsterdam Schiphol oder bei unserer Schwesterfirma Air France in Paris Charles de Gaulle oder mit Delta Airlines in Atlanta. Aber sobald wir sehen, dass es mehr Kunden gibt, jeden Tag, dann ist es vielleicht interessant, um direkte Flüge anzubieten, nicht mehr über eine Hub zu, fliegen. Und das bedeutet, was Delta jetzt macht, dass man sieht, dass es vielleicht viele direkte Kunden gibt, die in den Sommermonaten irgendwo nach Südeuropa fliegen willen oder im Nordeuropa, und die machen dann direkte Flüge. Aber der große Anteil von den Kunden gehen immer noch, was wir nennen, über die Hubs. Die fliegen immer noch über Atlanta oder über Amsterdam Schiphol oder über Paris Charles de Gaulle. Und das ist eigentlich nicht geändert in den letzten Jahren. Vielleicht, dass es jetzt nach Covid, dass es mehr Kunden gibt, die das auch machen willen. Und dann sind wir viel flexibler, um zu sagen, okay, jetzt gehen wir eben vielleicht nur vor 3 oder 4 Monaten gehen wir irgendwo hinfliegen, weil es interessant ist. Aber in die Wintermonate vielleicht nicht. Und das ist ein großer Unterschied oder Änderung im Vergleich mit der Vergangenheit. In die Vergangenheit haben viele Airlines, wir auch als KLM gesagt, als wir fliegen, fliegen wir ganzjährig. Aber jetzt habe ich gesagt, ja, warum brauchen wir das noch? Vielleicht gibt es Möglichkeit, um nur in die Sommermonate zu fliegen. Oder nur in die Wintermonate zu fliegen. Und das sehen wir, was jetzt passiert.
Dann eine Nachricht, die viele Leserinnen und Leser auf Aerotelegraph schockiert hat. Das Sandwich soll möglicherweise abgeschafft werden. Auch das Getränk, wie genau sehen da so die Planungen aus und was sind so die Hintergründe?
Ja, das ist eine ganz, ganz gute Frage. Und als ich ganz ehrlich bin, vielleicht muss ich das nicht sein, aber als ich ehrlich bin, wir wissen es noch nicht genau. Und was meine ich damit? Innerhalb von Europa haben wir, dass wir noch Getränke anbieten und manchmal einen Snack, eine Sandwich oder etwas Süßes oder etwas Salzig. Und was wir auch sehen, eine Entwicklung, die wir sehen, dass viele Kunden kaufen vorher oder nachher etwas zusätzlich am Flughafen. Und dass wir denken von ja, vielleicht können wir noch etwas Extras anbieten, dass wir sagen, okay, wir geben ein Standardprodukt. Das sind Getränke, Kaffee, Tee, Wasser, vielleicht noch eine Softdrink oder Bier und Wein, da müssen wir noch schauen, mit einem einfachen Snack. Und dann nebenbei können die Kunden noch etwas entweder vorher bestellen oder an Bord noch etwas kaufen, sodass die Kunden das nicht am Flughafen kaufen müssen. Wir machen oder wir willen innerhalb von der nächsten Zeit einen Test machen auf 2 Flüge innerhalb von Europa. Von was ich gerade gesagt habe, ist die Theorie. Das ist, was wir denken, das ist, was wir anschauen. Aber stimmt es auch? Lassen wir das testen auf 2 Ziele und dann nach manchen Monaten wissen wir mehr. Und dann können wir schauen, wie wir das einführen müssen. Aber es ist unser Gedanke an dieses Moment, dass wir immer noch jedenfalls Getränke anbieten und eine kleine kostenlose Snack anbieten und vielleicht noch etwas mehr, als die Kunden zusätzlich etwas kaufen wollen, müssen.
Okay, also bleibt abzuwarten, noch ist das Sandwich nicht gestorben.
Genau, das ist die beste Fazit davon. Stimmt. Aber wie gesagt, wir müssen noch schauen. Wir machen diese Tests, um zu schauen, von, ja, was denken wir, was denken die Kunden am besten ist.
Dann kommt jetzt die wichtigste Frage. Was ist Ihr Lieblingsflugzeug?
Jemals oder am Moment?
Wie Sie möchten.
Okay, dann machen wir 2. Am Moment ist das für mich ganz klar und einfach. Ist das die Dreamliner, die 787. Die finde ich echt super schön. Und als ich zurückgehe in die Vergangenheit, aber zeige ich vielleicht ein bisschen meine Eltern, die Concorde, super schön. Und vielleicht noch einen Schritt weiter zurück, die Super Constellation. Das sind für mich eigentlich am Moment, als du fragst von, auch wenn ich kleiner war und du musst ein Flugzeug zeigen, dann waren das dann immer eine Super Constellation oder eine Concorde.
Aber die sind Sie nicht geflogen, die Super Conny, oder? Dazu sind Sie zu jung.
Leider bin ich dich niemals geflogen, das stimmt. Concorde leider auch nicht.
Also 3 Lieblingsflugzeuge und der A321neo gehört aber auch schon auch dazu.
Absolut so, sicher.
Vielen Dank.
Danke auch.
Interessantes, sehr lockeres Gespräch mit dem Deutschlandchef von Air France KLM. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann teilt den Podcast gerne, hinterlasst eine gute Bewertung in eurer Podcast-App. Und ganz wichtige Info noch, Bilder vom neuen KLM-Flugzeug findet ihr auf dem Instagram-Account von Luftraum. In der nächsten Folge geht's dann nach Norddeutschland. Ich habe eine Nachtschicht auf dem Flughafen Hannover mitgemacht. Das ist ja einer der wenigen Airports in Deutschland, der auch nachts am Netz ist. Also reinhören lohnt sich auch dann wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph.